will Sie begrüßen heute Morgen an unserem Pfingstmontag. Und ich freue mich, dass Sie sich aufgemacht haben an diesen großen Festtagen. Soll es uns immer so gehen, dass wir nicht genug bekommen können von dieser Freudenbotschaft des Evangeliums. Und das ist für uns etwas Schönes, wenn Sie Appetit haben und sagen, ich muss noch mehr davon mitbekommen. Wir wollen miteinander singen vom Lied O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. 108, die ersten drei Verse. So spricht der Herr, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun und beten. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du jetzt an uns so wirkst, wie du damals am ersten Pfingstfest durch deinen Geist an diesen Zuhörern gewirkt hast. Dort hast du einen Einblick gegeben in unsere Verlorenheit und Menschen sind erschrocken vor der Schuld. Wir sind auch solche harmlosen Menschen, die gar nicht oft sich dessen bewusst sind, wie wir vor dir schuldig sind und wie unser Leben ohne dich zerstört ist. Wir danken dir, dass du uns auch ganzen Frieden geben kannst und dass gerade dein Geist uns so umwandeln kann, dass wir neue Menschen werden, die in deinen Geboten wandeln und deine Rechte halten. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du auch an diesem Pfingstfest bei vielen von uns neue Anfänge setzt. Und wir bitten dich jetzt auch für deine Gemeinde, wo sie sich sammelt, in der Welt, auch bei den Pfingsttreffen heute Morgen, gib du dein Wort, dass es so gepredigt wird, dass Menschen dadurch getroffen werden und dir begegnen. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Herr, wir loben dich, dass du bei denen bist, die zerbrochenes Herzen sind und ihnen aufhilfst. Amen. Paulus hat ein ganz großes Kapitel geschrieben über die Wirkungen des Heiligen Geistes in Römer 8 und er setzt das gegenüber mit dem Fleisch. Nun tun wir da etwas schwer, weil wir unter Fleisch das Körperliche verstehen. Das, was sich gestern in der Sonne im Freibad gedreht hat und was sich gebräunt hat, das sehen wir als Fleisch an. In der Bibel ist Fleisch beim Paulus anders gemeint. Er bezeichnet mit Fleisch das, was uns von Gott wegzieht. Der Körper ist eine Schöpfung Gottes. Das wird von Paulus hochgewürdigt. Er hat nie etwas gegen das Stoffliche unseres Leibes. Er bezeichnet mit Fleisch den Gegensatz zum Heiligen Geist. Gerade all das, was uns in dieser Welt wichtig ist und doch von Gott wegzieht. Und dort sagt er, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Darum gebrauchen Sie bitte nie das Wort Geistliche, das ist so unbiblisch. Geistliche, das sind Christen, die den Heiligen Geist Gottes haben und nicht die, die ein Gehalt beziehen in der Kirche. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes des Fleisches Geschäfte und auch des Fleisches Drängen tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, einen Geist, wie er Kindern gemäß ist, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater, Papa, lieber Vater. Dieser Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dann singen wir vom Lied 106, die Verse 1, 6 und 7. Pfingstlieder haben eine ganz besonders kräftige Aussage, in welcher Situation sie auch stehen. Es steht ungeheuer viel vom Schrecken und vom Leiden im Tod drin, vom Todesrachen. Aber es wird im Trotz gesprochen, wo das überwunden wird, und von der Schwachheit, von der Menschentorheit, vom Streit der Wahrheit und immer wieder dieses Mut machen, und das kommt nicht von Menschen, die ein unbekümmertes, sorgloses Herz haben, sondern von der Kraft des Geistes Gottes, der Geist Jesu war und der seinen Jüngern gegeben wird. Ich habe heute eine kleine Lehrpredigt für Sie und habe ein Wort aus Epheser 1, Vers 13 und 14 zugrunde gelegt, von der Versiegelung durch den Heiligen Geist. In Jesus seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort von der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In Jesus seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, das darf kein Siegel sein, das etwas verschließt oder verhüllt, sondern du musst uns erklären. Wir bitten dich darum. Amen. Als wir heute Morgen noch beim Frühstück über dieses Kapitel sprachen, die Versiegelung durch den Heiligen Geist, sagte ich zu meiner Frau, hast du mir nicht noch ein Bild? Ich brauche das, die Kinder sind heute da, ich habe keins. Da sind wir erst drauf gekommen, dass das Wort Versiegeln ja heute eine ganz andere Bedeutung hat. So kann man manchmal mit Blindheit geschlagen sein. Das Versiegeln spielt ja eine große Rolle beim Möbelkauf oder beim Parkettverlegen in einem Zimmer. Da wird versiegelt und da wird unser ganzes Wort so falsch angewendet, dass man heute wirklich zuerst das einmal abwehren muss. Darum handelt es sich nicht, dass man gleichsam eine Schutzschicht über etwas hinüberzieht und dann kann man nicht mehr davon berührt werden. Das wäre wunderbar, wenn in unserem Glaubensleben man so einen Lack drüber spritzen könnte und dann wäre man drunter geborgen und behütet. Es wird immer wieder gewisse Gruppen geben, christliche Gruppen, die solche Lackschichten anbieten und sagen, wenn du den nimmst, dann kann dein Glaube nie mehr angetastet werden. Und wir wissen, dass das alles gar nicht stimmt, weil unser Glaube, solange wir in dieser Welt leben, ein angefochtener und ein angeschlagener und umkämpfter Glaube ist. Um was handelt es sich dann beim Versiegeln? Wir waren Kinder, wir sind ja im Stuttgarter Westen aufgewachsen und hinter unserem Haus war die frühere Farbenfabrik Siegle, die zur Anilin gehörte, zum großen deutschen IG Farbenkonzern. Und da war eine Bombe hineingefahren und wir sind als Kinder gern da drin herumgeklettert. Und das war wunderbar, da hat man so große Pulverdosen gefunden und dann konnte man das Violett und das Gelb hinausfliegen lassen und man kam dann wunderbar bemalt und besudelt nach Hause zurück. Aber eines Tages sind wir mit einer Errungenschaft zurückgekommen, das war so ein Stempel. Wir wussten gar nicht, was das ist und dann hat sich der Vater Zeit genommen und hat uns erklärt, wie das ist. Das ist ein Siegel, den ich heute noch besitze, mit einem echten deutschen Reichsadler drauf. Dann hat der Vater diesen roten Siegellack genommen und hat diesen Siegelstempel hineingedrückt. Und dann, wenn der Siegellack erkaltet war, dann hat man wunderbar die Umrisse gesehen. Sogar die kleinen Verästelungen dieses Adlers waren ganz deutlich sichtbar. Und dieses Bild brauchen wir heute. Was der Heilige Geist macht, ist, dass er in ein weiches Material, und das sind wir Menschen, weiches Material, etwas einprägt, sodass man nachher die feinen Umrisse des Urhebers, des Stempels sieht, der dieses Bild eingeprägt hat. Ich möchte drei Dinge sagen, warum also dieser Geist Gottes nun uns wie mit diesem Siegel einprägt. Und ich möchte das so unterteilen, zuerst der Sinn dieses Versiegelns, also dieses Einprägens in das weiche Material. Der Sinn. Es ist ganz wichtig, warum eigentlich überhaupt dieses Siegel eingeprägt wird in unser Leben. Es wird hier gesagt, wir haben das Wort der Wahrheit, das haben wir gehört. Wir Christen, wir hören zuerst das Wort der Wahrheit hier im Evangelium und dann kommen wir zum Glauben an Jesus. Was macht nun der Heilige Geist? Er macht uns nicht den Glauben so, dass wir gar nicht mehr dran zweifeln können, sondern der Heilige Geist macht in unserem Leben das Glauben ganz fest, indem er uns Jesus groß macht. Entschuldigen Sie, ich habe geschwind eine Schwäche. Wir sollten einen Liedvers singen. Vielleicht singen wir jetzt vom Lied 107, Vers 2 und 3. Dann mache ich weiter. Dankeschön für die Geduld. Es kommt unsere menschliche Schwachheit manchmal stärker durch, als wir wollen. Das Erste, was ich Ihnen sagen will, der Geist Gottes will uns bestätigen in unserem Glauben. Ich suche in meinem Leben immer nach einer Bestätigung. Wenn wir als Menschen zum ersten Mal das Evangelium hören und dann wird uns Jesus groß und wir erkennen, was er uns geben will in seinem Evangelium und dann auf einmal wollen wir auch eine Gewissheit haben, die uns gleichzeitig versichert, dass wir im Glauben bestätigt sind. Wir wollen einen Beweis haben. Viele sagen mir immer wieder, ich bin in meinem Glaubensleben gar nicht sicher, ich habe gar keinen Frieden. Ich suche nach so einem Frieden, ich suche nach einem Zeichen. Wenn ich es nur fühlen könnte, dass Jesus mein Herr ist, wenn mir das jetzt nur gewiss wäre. Und dann immer wieder kommen so viele Fragen von den glaubenden Menschen, dass sie sagen, ja, in meinem Leben ist das gar nicht so. Ich bin so angefochten und unter den Ereignissen, die ich durchmachen muss, muss ich das immer wieder spüren, dass mein Glaube gar nicht fest wird. Wo kriege ich denn nun eine Bestätigung? Und nun kommt ein Missverständnis auf, als ob der Heilige Geist uns gleichsam ein solches Zeichen geben könnte. Es könnte ja so sein, dass wir jetzt denken, diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die kommt wirklich auf uns zu und sie gibt uns dann so ein äußeres Zeichen der Bestätigung. Wir wünschen uns das, dass wir etwa an Gräbern stehen und gar nicht mehr angefochten sind, sondern gewiss, zuversichtlich und fröhlich sind. Und ich muss Ihnen sagen, das ist nicht richtig. Der Heilige Geist gibt uns dieses Siegel nicht. Das ist gar nicht der Sinn des Heiligen Geistes und dieses Siegels, das er uns einprägt. Nein, das ist nicht richtig. Er will uns keine Gefühle geben. Was der Heilige Geist tun will, und das ist der Sinn seines Wirkens, er will uns auch immer nur dorthin weisen, wo wir allein Frieden, Gewissheit und Ruhe finden. Und das ist im Glauben einzig und allein Jesus. Die Versiegelung ist nicht der Grund meines Glaubens. sondern Jesus, der für mich starb. Und der Sinn des Heiligen Geistes ist, dass er uns Jesus groß macht und uns in diesen Augenblicken immer wieder das bestätigt. Mir hat ein junger Mann von auswärts in diesen Tagen einen Brief geschrieben, er ist weit von hier weg und hat davon gesprochen, wie sein Glauben immer wieder wackelt und unsicher ist. Und dann habe ich ihm jetzt gerade vor diesen Pfingsttagen den Antwortbrief schreiben dürfen und ihm mitgeteilt und sagt, es ist merkwürdig, solange wir leben, stehen wir im Kampf um den Glauben und um Gewissheit und um Geborgenheit. Wir können aus einem Gottesdienst herausgehen, fröhlich und befreit, und es braucht gar nicht lange zu dauern, dann sind die alten Fragen wieder da. Also es gibt keine Versicherung und keinen Beweis und kein Zeichen, auf das man ruhen kann. Aber der Geist Gottes wirkt das immer wieder in Zeiten der Müdigkeit, dass er uns plötzlich stark macht, dass wir diesen Jesus begreifen können mit dem Frieden, den er uns schenkt. Und dann auf einmal kriege ich Ruhe, mittendrin, immer wieder. Das ist der Sinn dieses Siegels, dass er uns dorthin führt, zu Jesus. Er macht uns das Wort Gottes groß, er macht uns das Bibellesen interessant. Jetzt achten Sie bitte wieder darauf, dass Sie nichts Neues suchen. Immer wieder taucht unter lebendigen Christen die Frage auf, ob nicht etwas Neues dazukommen müsste nach der Bekehrung, nach dem Anfang mit Jesus, dass man doch noch irgendwo etwas mitgeteilt bekommt, das einen im Leben sicher und fest macht. Nein, das gibt es nicht. Sondern je und dann gefällt es dem Heiligen Geist, dass er unseren Glauben bestätigt. Aber den Glauben, den er bestätigt, das ist immer nur der Glaube an Jesus. Und mir wird das von Mal zu Mal immer wunderbarer und größer. Ich bin in ihm geborgen. Ich bin in ihm behütet. Ich bin in ihm bewahrt. Solange wir leben, werden wir müde und matt im Glauben. Es ist das Wunder des Heiligen Geistes, dass er matte und müde aufrichtet und stärkt. Aber nicht die Versiegelung ist das Thema, sondern der Heilige Geist hat immer eine dienende Funktion. Ich glaube nicht an den Heiligen Geist, als ob er mir Frieden geben könnte, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns von der Müdigkeit, von der Schwäche und von der Sündhaftigkeit befreit und er uns dorthin führt, wo wir Frieden finden. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Wir haben dieses Pfand, das uns im Glauben bestätigt. Suchen Sie nicht mehr im Glauben, dass Sie ruhig und friedevoll machen kann, als allein diesen Heiligen Geist, der Sie dorthin führt, wo Sie am Kreuz Jesu stehen und am Kreuz Jesu Frieden finden. Den zweiten Punkt, den ich Ihnen sagen will, das ist der Zweck dieses Siegels. Wozu hat man denn dieses Siegel noch nötig des Heiligen Geistes? Wir reden von der Versiegelung, das Buch mit 7 Siegeln, da ist gemeint das Geheimnisvolle, das über dem Wort Gottes liegen kann oder das über den Geheimnissen der Welt liegt. Das ist hier aber nicht gemeint, dass uns etwas verschlossen wird, sondern hier ist etwas ganz anderes gemeint als etwas Verhülltes. Das Wort Gottes braucht kein Siegel, das ist wahr und gültig. Gott hat kein Siegel unter sein Wort gesetzt. Man kann es verstehen und es ist gewiss, so dass es sich erfüllen wird, dass kein Buchstaben und kein Haken aufgelöst werden kann von diesem Wort. Bis zum Letzten wird es sich erfüllen. Aber nun, wozu gibt uns dann der Heilige Geist dieses Siegel? Wir müssen im Neuen Testament einmal lesen, dass Jesus davon spricht, dass er dieses Siegel bekommt, zuerst bei der Taufe Jesu, als der Heilige Geist kommt und dann Jesus versichert, du bist der liebe Sohn des Vaters. Was ist der Zweck dieses Siegels? Dass es den Betroffenen fest und gewiss macht, du gehörst ihm. Das ist also die Aufgabe dieses Siegels, das uns der Heilige Geist gibt, dass er uns Menschen gewiss macht, wir sind des Vaters Eigentum. Sie finden das Gleiche in Johannes 6, wo Jesus sagt, das Siegel des Vaters ruhe auf ihm. Das ist eine Bestätigung, die der Vater ihm gegeben hat. Und das ist ja jetzt für unser Leben ganz wesentlich. Wenn wir dieses Siegel nicht haben, sind wir arme Leute. Und wenn dieses Siegel des Heiligen Geistes auf uns liegt, dann kriegen wir die Bestätigung, die Ermutigung, du bist ein Eigentum des Vaters. Du gehörst ihm, auf dir ruht sein Geist. Das ist eine große Sache. Wir erinnern uns auch an diese Weissagung, die in Jesaja 42 geschrieben war. Siehe, das ist mein Knecht. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Dazu hat er den Heiligen Geist. Warum? Er wird meinen Dienst tun. Er wird hinausgehen. Er wird das Recht in Treue hinaustragen. Das ist wieder eine Verheißung, die auf Jesus zuerst gesprochen war. Und von dieser Verheißung her verstehen wir auch das, was der Heilige Geist an uns tut. Er will uns darin ganz fest und gewiss machen. Wir sind ein Eigentum Jesu und er will uns dazu gebrauchen, als sein Eigentum zu wirken und zu dienen. Das ist der Zweck dieses Siegels. Es ist das Eigentumsrecht unseres Gottes, das uns gegeben wird. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist in seinem Leben empfängt, erlebt man das durch nichts Äußeres. Da gibt es kein Zeichen, an dem man den Heiligen Geist erkennen kann, als daran, dass ein Mensch gewiss wird, ich gehöre Gott selber. Ich darf ihm allein dienen und ich bin sein Kind. Jetzt weiß ich nicht, jetzt sitzen viele unter uns, die dieses Siegel des Heiligen Geistes nicht haben. Beten Sie darum. Ich will meinen Geist in euch geben. Damit haben wir auch heute unseren Gottesdienst begonnen. Das ist doch das Wichtige, dass Sie aus dem Wort Gottes heraus das verstehen können. Dass Sie sagen, doch, ich gehöre ihm. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das will er mir sagen, durch seinen Geist. Das war der zweite Punkt, der Zweck dieses Heiligen Geistes, dass er uns darin festmacht. Es wird Menschen gegeben, dieses Siegel. Es wird in Menschen eingeprägt. Und das ist die Wirkung des Geistes Gottes. Es rächt sich bitter, wenn wir das Werk des Heiligen Geistes nicht mehr kennen. Und ich sagte Ihnen, dass ich Ihnen eine Lehrpredigt halten will, wenn wir nicht mehr wissen, was der Geist Gottes uns geben will. Und nur noch das Dritte, das Ziel dieses Siegels. Ich danke Ihnen, dass Sie Geduld mit mir hatten und wir können das doch fortsetzen. Das Ziel des Siegels des Heiligen Geistes in unserem Leben. Da möchte ich drei Dinge noch einmal unterscheiden. Paulus hier sagt, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. Der Heilige Geist kommt nach dem Glauben. Zuerst kommt das Glauben und dann kommt das Versiegeln. Zuerst kommt das Vertrauen zu Jesus, das auch schon vom Heiligen Geist gewirkt ist, aber dann kommt erst das Bestätigen. Werden Sie nicht müde, wenn oft im Leben es lange dauert, bis man die Versiegelung vernimmt, dass einem der Geist Gottes das zuspricht. Doch ich bin sein Eigen, ich gehöre ihm. Nur noch das Ziel dieses Siegels. Was will es denn? A, es will Erkenntnis Jesu verschaffen. Das ist jetzt wichtig, dass man immer mehr von Jesus entdeckt und begreift. Und das Fortschreiten im Glauben ist davon gekennzeichnet, dass uns Jesus immer größer wird. Man wird gar nicht viel tiefer in die Weisheit Gottes eindringen, als dass einem seine Gabe, die uns Jesus hier gibt, immer wunderbarer, immer größer wird. Es wird gerade dort im Epheserbrief dann fortgesetzt, dass unsere Augen verhüllt sind und dass unsere Augen ihn gar nicht sehen können. Und dann kommt dieses Wort, das Paulus ein wenig später da bringt. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Er mache eure Augen jetzt so weit auf, dass ihr erkennen mögt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Das war die Bitte des Paulus, dass uns der Heilige Geist die Augen einmal auftut, dass wir erkennen können, wozu wir von ihm gerufen sind und welchen großen heiligen Wert er unserem Leben gibt. Er öffnet uns die Augen, das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und das Nächste, was er uns gibt, und das ist seine Wirkung, wenn er uns dieses Siegel gibt, er wirkt neues Leben. Wir haben das auch schon in diesem Eingangswort vorher vernommen, dass es das wichtigste Anliegen unseres Gottes ist, dass er durch den Heiligen Geist neue Kraft in uns geben wird. Wir sind ja manchmal solche Typen, die schon auch mit unserer Körperkraft, wie wir merken, manchmal nicht über diese unerschöpften Kräfte verfügen. Aber das ist ja im geistlichen Leben noch viel schlimmer. Wir haben das ja geleugnet, dass wir vor Gott in den Aufgaben, die er uns zugemessen hat, nicht bloß Schwächlinge sind, sondern die großen Versager. Als ob wir das so könnten, Gutes tun, Liebe üben, Gerechtigkeit wirken, Freundlichkeit sein, heilig dem Herrn dienen. Wie soll ich denn das können mit meinen Gaben? Und da wird im Neuen Testament immer davon gesagt, der Heilige Geist will in uns Wohnung nehmen und möchte uns so verwandeln, dass es geht wie bei einer Pflanze, die mit ihren Wurzeln im Ackerboden drin sitzt und von dort die Kräfte heranzieht. Und dann ist das wie ein organisches Entstehen einer Frucht, die am Stamm wächst, dort, wo der Stamm in den Boden eingewurzelt ist und sein Wasser und seine Kraft vom Boden beziehen kann. Dann wächst die Frucht. Und so beschreibt es dann Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes, die dann Liebe, Freude, Friede, Geduld heißt, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das alles wächst aus dem Heiligen Geist. Und es hat gar keinen Wert, wenn man im Christenleben versucht, mit einer rigorosen Strenge sich diese Werke gleichsam abzudrängen und sich da zu kasteien, sondern es geht nur aus einer Umänderung, wenn ich eben aus dem Heiligen Geist, aus diesen Kräften lebe, aus denen schon Jesus gelebt hat und mich von diesem Geist erfüllen lasse. Er will in uns wirken und dieses Leben schenken. Neue Taten, neue Werke. Und noch 3c, er schafft Gemeinschaft. Dieser Heilige Geist, der uns versiegelt, ist gleichzeitig der, der uns mit Christenmenschen zusammenbindet. Und wenn wir andere Christen treffen, dann wird uns immer wieder anziehen, dass wir in ihnen was sehen? Das Gesicht doch nicht. Oder die menschliche Eigenart, die jemand von Natur hat, auch die interessiert uns nicht. Sondern wenn wir in einem Menschen die Spuren sehen, die Spuren, die herkommen von der Wirkung Gottes in diesem Menschen. Dass ich merke, dort hat auch der Heilige Geist sein Werk. Das ist ja die Gemeinschaft, die wir suchen. Dass wir miteinander mal Kaffee trinken, ist was Wunderschönes. Frühlingsabend haben, ist was Wunderschönes. Aber die Gemeinschaft ruht ja viel tiefer. Dass ich einen entdecke, der auch von diesem Geist Gottes getrieben ist. Und das ist das, was uns verwandt macht. Unter den Christen. Und wenn wir von der Einigkeit der Kirchen heute reden, ach, lassen Sie doch mal die Organisationen weg, die interessieren doch uns jetzt nicht. Uns geht es doch nicht um die Einheit der kirchlichen Organisationen. Uns geht es um die Einheit der Christen. Und ich suche das, wenn ich in einen Gottesdienst komme. Und heute, wenn wir zusammen sind, dann suchen wir diese Einheit im Geist Gottes. Dass wir voneinander wissen, dort ist auch ein Mensch, der sich von diesem Geist Gottes treiben lassen will. Das schließt uns zusammen. Aber nicht nur schließt das uns unter Menschen zusammen, unter uns sterblichen Menschen, sondern gleichzeitig schließt uns dieser Geist Gottes ja mit dem lebendigen Gott zusammen. Er verbindet uns mit dem großen, heiligen Gott, dass wir zu ihm sagen können, Abba, lieber Vater, dass wir wie Kinder zu ihm treten dürfen, das ist eine Wirkung dieses Heiligen Geistes. Und alles, was uns da beschrieben wird, sind keine natürlichen Dinge, die man ergreifen könnte, wie alle anderen Dinge. Gott muss uns seinen Geist geben. Es wird hier gesagt, dass dies ein Unterpfand unserer Erlösung sei. Wir stehen noch nicht in der Ewigkeit, wir stehen mitten in der Welt und wir warten auf unsere Erlösung. Wir haben noch einen harten Kampf zu führen mit der Sünde in unserem Leben. Und es ist nicht leicht, Christ zu sein. Wir stehen in Versuchungen und in Anfechtungen, wir werden müde und matt, aber wir haben einen Unterpfand. Wir haben ein Stück in der Hand, an das wir uns halten können. Das ist die Zusage des Geistes Gottes. Dieser Geist Gottes will uns versiegeln. Und denken Sie wieder an diesen Stempel, der in dieses weiche Material eingedrückt wird. Und dann sind wir dieses weiche Material für diesen Geist Gottes, der uns heute einprägen will. Und der uns das dann ganz deutlich sagt. Du bist ein Eigentum. Und du kriegst Frieden und Ruhe nur in deinem Glauben an Jesus. Dort, wo dir dein Heiland immer größer wird, was er für dich tut. Und wenn du diesen Geist immer mehr in dich aufnimmst und dich öffnest wie ein leeres Gefäß, dann kann er dir die Augen öffnen. Und immer mehr wird dir auch an so einem wunderbaren Frühlingstag noch größer werden. Der Herr, der vor dir steht, Jesus, dein Heiland. Und immer mehr wirst du erkennen, wie er neues Leben wirkt. Neues Leben. Und wie er Gemeinschaft schafft untereinander. Wie Christen zusammenwachsen. Und wie du dich in dieser Welt schon geborgen fühlen darfst unter dieser Hand Gottes. Es geht nicht darum, dass wir die Versiegelung glauben, sondern die Versiegelung will, dass wir Jesus glauben. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns, Jesus, immer größer wird. Wir müssen vom Heiligen Geist reden. Er ist ganz wichtig für unser Glaubensleben. Aber wenn wir vom Heiligen Geist reden, wird uns nur Jesus immer größer. Und dort allein finden wir Ruhe, Frieden, Geborgenheit, Leben, heute volles Leben und ewiges Leben. Amen. Und nun haben wir noch den 7. Vers übrig vom Lied 107, von dem Lied von Benjamin Schmolk. 107, Vers 7. Herr Jesus Christus, du wirst uns immer größer, auch durch dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist sendest und dass uns dein Heiliger Geist darin immer fester machen will, in dem, was du für uns getan hast. Vergib uns, wo wir deinen Heiligen Geist betrübt haben, wo wir ihn auch durch Schuld und Sünde aus unserem Leben gedrängt haben. Wir wollen uns ganz von dir reinigen lassen, dass du deinen Heiligen Geist über uns ausgießen kannst. Wir brauchen so dringend diese Bestätigung und diese Bekräftigung. Ja, wir bitten dich, mach du uns auch im Glauben an dich immer fester, präge uns dieses Siegel ein, dass wir als wankende und schwankende Menschen immer gewisser werden, Wir dürfen dir gehören um deiner Güte und deiner Barmherzigkeit willen. Und lass uns auch immer mehr entdecken von deinen Gaben, von der Erkenntnis, die du gibst, von der Gemeinschaft, die wir haben, vom neuen Leben, das du gibst, da, wo dein Heiliger Geist wirkt. Herr, nun geh du mit uns hinaus in diese kommende Woche auch, die vor uns liegt, dass wir in der Kraft deines Geistes wirken können und dass wir Menschen sind, die du beherrschen und die du führen kannst. Wir bitten dich auch um deine Gemeinde weltweit. Lass du deinen Heiligen Geist wieder so wirken, dass neues Zeugnis entsteht, Mut machen, dein Wort verkündigt wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Du weißt auch, wo heute Christen angefochten, bedrängt leben, in Angst, müde sind. Dein Geist kann aufrichten und stärken und gewiss machen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch vom Lied 103, den 7. Vers. Ich möchte Ihnen nochmal für Ihre Nachsicht danken. Das war eine kleine Blutleere im Kopf. Mir geht schon wieder sehr viel besser. Ich bin kerngesund. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass am kommenden Donnerstag der Kohlsen im Seefahrt Imhaus um 17 Uhr spricht. Da liegen da hinten noch so Handzettel aus oder an diesem Tisch da drüben, wenn noch welche da sind. Wir haben nächsten Sonntag wieder einen zweiten Gottesdienst um 10:45 im Anschluss an den zweiten Gottesdienst ist ein Orgelkonzert. Wir haben morgen keine Bibelstunden, weil wir heute diesen Gottesdienst hatten. Unser Opfer heute ist für unsere Ärzte bestimmt in Mbeza in Südtansania und für Dr. Kilgus in Kalandarabad im Bachhospital in Pakistan. Gerade am Samstag kam ein Brief nochmal von Dr. Kilgus an, fröhlich, immer ehren seiner Arbeit. Und aus Südtansania kommen die Berichte immer etwas trauriger. Das ist vielleicht von der Mentalität der Personen bestimmt. Sie brauchen sehr die Fürbitte, weil die Arbeit in beiden Fällen eigentlich eine Menschenkraft übersteigt. Und man muss dort in einer provisorischen Einfachheit wenigstens suchen, was man überhaupt an Hilfe tun kann. Und vielen Dank für alle Opfergaben. Und nun sendet uns der Herr in diese Woche. Unter seinem Segen geht hin, unter seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.